Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Moderne Zusammenarbeit, deinem Podcast für mehr Erfolg und Leichtigkeit im Teamalltag. Wir sind mittlerweile in Staffel 2 angelangt, Episode 2, und vielleicht erinnerst du dich, weil du reingehört hast, an Episode 1. Wir haben darüber gesprochen, wie Cost-Down, also Kostensenkungsmaßnahmen, im Moment um sich greifen und welchen Impact die auf die Organisation haben. Und genau da wollen wir heute anknüpfen bezüglich des Impacts auf den Transformations- und Change-Bedarf. Ist da wirklich jede Art der Änderung gleich zu behandeln? Das ist die große Frage, die wir uns heute stellen. Ich nehme mal als Beispiel, die Organisationsstruktur ändert sich, oder wir hatten es beleuchtet, es soll anders entschieden werden. Also vielleicht hängen da Prozesse dran und Reporting-Strukturen. Bedeutet das dasselbe? Und wenn nicht, wie gehen wir als Team damit um und wie ändert sich dadurch die Zusammenarbeit? Das wollen wir heute beleuchten. Wie gewohnt bin das ich, der Chris, und mit dabei am Start.
Hi, Till hier.
Perfekt. Große Überschrift, Change Impact würde ich es mal nennen wollen. Gar nicht so sehr auf Transformation in dem so grob galaktischen System rumreiten, sondern eher drauf gehen, hey, warum ist es wichtig zu differenzieren, wie viel wir uns jetzt als Organisation wirklich bewegen müssen? Und ich habe mal 4 Beispiele aus meinem aktuellen Umfeld mitgebracht, was Kunden und auch Partnerfirmen so alles treiben. Der Klassiker, Reorganisation. Da haben wir eine Firma, das ist ein IT-Dienstleister, da haben die ihr ganzes Consulting-Team neu aufgestellt und im Prinzip aus einem großen Team mit einer relativ klaren hierarchischen Struktur 2 Teams gemacht. Das klingt nicht nach viel Aufwand und nicht nach viel Änderung, doch ich merke, wie es die jetzt schon wahrscheinlich seit einem halben Jahr arg beschäftigt, obwohl es knapp 10 Leute nur betrifft. Ja. Dann haben wir das Thema Name. Da hat ein Kunde von mir 4 Firmen zusammengelegt und mal eben den Namen geändert. Was macht das mit den Leuten? Und 2 weitere Beispiele. Das eine ist Neuausschreibung, neue Lieferanten, neue Dienstleister an Bord. Was ändert das? Also wir per se intern stellen uns gar nicht neu auf. Aber müssen wir uns doch neu aufstellen, weil ein Lieferantendienstleister neu eingeführt, ongeboardet werden muss? Ist das dasselbe wie... Das ist Beispiel Nummer 4, neue Teammitglieder. Ich habe ein Team beziehungsweise ein Kundenteam, die sind global verteilt von Neuseeland, USA bis UK. Das sind 3 Teams in einem großen gebündelt, alles ProjektmanagerInnen. Und die haben eine komplette Neuaufstellung als Organisation gemacht. Und jetzt sind von 9 Leuten 4 weg. Der ganze US-amerikanische Standort geclosed und in Neuseeland aufgebaut. Haben wir da denselben Change Impact? Till, mal von oben drauf geguckt, das sind jetzt alles meine Beispiele. Magst du noch eins ergänzen, was du gerade siehst, weil du sagst, es ist vielleicht ein Klassiker oder so?
Ja, also ich mache das ja oft und beruflich sehr viel in der Beratung. Mhm. Begleite sehr viele Transformationen, ganz ähnlich wie das, was du jetzt beschrieben hast. Und ich würde sagen, ich glaube, ich habe alle von denen so oder ähnlich auch schon erlebt. Mhm. Insofern, glaube ich, kann ich bei allen irgendwie, glaube ich, mitdenken, mitreden. Ja. Ich glaube, die haben alle eigene Herausforderungen, die sie mit sich bringen.
Ja.
Und ich glaube, da finden wir sicherlich Anknüpfungspunkte auch von den Dingen, die ich erlebt habe.
Ja. Perfekt. Dann steigen wir mal mit einer relativ einfachen Sache ein. Die kennen auch alle da draußen. Die kennst du ganz sicherlich da draußen. Simon Sinek ist wahrscheinlich nicht so viel ein Begriff, aber dieser Golden Circle von Why, How, What, sehr wohl. Mhm. Also Start with Why, sagen vielleicht andere dazu. Und im Prinzip ist das so ein 3-Schalen-Grafik-Modell, wo es erstmal heißt, okay, warum müssen wir uns eigentlich ändern, beziehungsweise was ändert sich da und warum kann es nicht so bleiben, wie es ist. Das soll das Why repräsentieren. Und jetzt kannst du entweder aus individueller Perspektive antworten und sagen, ich persönlich bin so und so betroffen, deswegen muss ich mich bewegen. Oder wir eben als Organisation, und unsere Beispiele sind ja jetzt erstmal alle von außen. Eine Organisation passt sich an, wegen der aktuellen Situation. Neuausrichtung, Neuaufstellung, neue Lieferanten, wir hatten es gerade. Also muss die Organisation ja irgendwie ein Why kommunizieren. Und dann ein How, wie machen wir das eigentlich? Und What, was ändert sich da mit dran knüpfen, bis rein vielleicht auch in die Produkt- und Dienstleistungswelt. Benutzt ihr das bei euch im Alltag, wenn ihr in Transformationen, in Reorganisationen beim Kunden vor Ort reingeht?
ich habe das schon erlebt aus einer Perspektive, wo das nicht verwendet wurde. Und ich glaube, dann versteht man gut, warum das so wichtig ist.
Okay.
Kunde kommt zu uns und sagt, oh, die Veränderung läuft jetzt schon seit ein paar Monaten, Go Live war schon. Wir brauchen bitte ganz schnell Kommunikation, weil wir haben es irgendwie verplant,
Ja.
uns vorzubereiten.
Ja.
Fangt doch mal bitte an und schreibt uns mal eine Reihe von Newslettern.
Ja.
So, und dann denkst du dir so, ja, ich kann ja jetzt gerne irgendwie Newsletter schreiben, aber was verändert sich denn? Und warum habt ihr entschieden, dass es sich verändern soll?
Ja.
Und was passiert denn dann für die Leute? Weil sonst ist natürlich so eine Kommunikation recht beliebig oder transaktional im Sinne von, unser Investor hat von A nach B gewechselt und deswegen werden wir C auf D krempeln und Tool F statt Tool F E benutzen. Das ist dann irgendwie so, das berührt einen so gar nicht und man
Ja.
weiß gar nicht, was jetzt eigentlich das mit mir zu tun hat.
Ja.
Und im Zweifel würde ich dann erstmal sagen, so, nö, das finde ich blöd. Und da kommen wir jetzt drauf zurück, dieses Why, What, How. Ich verwende das total gerne im Sinne von das Warum als weg von. Warum kann es nicht so bleiben, wie es ist? Warum müssen wir uns verändern? Warum ist die alte Welt eine schlechte Welt? Und das Was zu interpretieren als, was ist denn das attraktive Ziel, auf das wir hinarbeiten? Was ist der Gipfel des Berges? Was ist der Nordstern, auf den wir hinlaufen? Wir hatten auch in der Folge über Visualisierung da auch schon viel drüber gesprochen, über diese Bilder, die man da erzeugen kann als Metaphern. Und das Wie, hattest du auch schon gesagt, ist dann so irgendwie der Weg dahin, die Schritte, die wir gehen müssen, die Hürden, wir überwinden müssen. Und um wieder auf dieses Beispiel zurückzukommen mit der E-Mail oder mit dem Newsletter oder Blogpost, was auch immer man dann schreiben soll zu diesem Go Live, das sollte natürlich mindestens mal diese drei Fragen beantworten. Warum muss sich was ändern? Was ist eigentlich das Ziel, auf das wir hinlaufen? Und wie sehen die Schritte aus, die wir jetzt gehen wollen? Und das Erschreckende ist, dass ganz oft das Führungsteams, dass die das gar nicht so leicht beantworten können. Dass es oft schwerfällt, diese drei Fragen zu artikulieren.
Weil es wahrscheinlich eben auch Verflechtungen sind von Gründen, die dahin geführt haben, Dingen, die nicht so sein oder bleiben können und vielleicht noch eher eine vage Vorstellung von dem, wo es hingehen soll. Vielleicht, weil auch die Veränderung aus einem Druck und einer Not herausgeboren ist und gar nicht aus einem konkreten Bedarf, den wir im Positiven gesehen haben, eine Chance, die wir mitnehmen wollen. Sondern eher die Weg von Motivation, das Vermeiden größer ist als das Hinzu und sich das noch rauskristallisieren muss. Und vielleicht sind sie auch dann Organisationen zögerlicher, schnell und gut zu und präzise zu kommunizieren, weil sie eben schon wissen, dass sie es noch gar nicht so genau greifen können und dann eher denken, na, was macht denn das für einen Eindruck? Lassen wir da jetzt die Hosen runter oder lassen wir es sich einfach mal entwickeln und gucken dann schon? Weil gerade wie du jetzt eingestiegen bist, denke ich mir, ist ja schon, wenn wir auf die letzte Episode zurückschauen, Kardinalfehler ist ja null partizipativ, sondern eigentlich Entscheidungen sind alle getroffen. Es ist alles schon, ja, no way back. Und jetzt müssen wir es nur noch gut kommunizieren, nur noch gut verkaufen, dass es
Genau.
schön klingt und alle motiviert dabei sind.
Total. Und da habe ich auch schon alles erlebt von neuen CEOs, die in das Unternehmen kommen und sagen, sorry, aber mit der Führungsmannschaft kann ich nicht zusammenarbeiten. Ich brauche als Direct Reports andere Personen, vielleicht sogar weniger. Und natürlich bedeutet das ganz schnell, wenn ich als CEO sage, ich brauche weniger Ansprechpersonen, dann muss ich die halt austauschen, dann werden halt Abteilungsstrukturen dann natürlich gewürfelt. Das bedeutet natürlich für die Mitarbeiterschaft eine gigantische Umstellung. Und die Argumentation zu sagen, ich mag die Leute nicht, ist natürlich bedenklich, so zu artikulieren. Aber natürlich hängt der Erfolg des Unternehmens auch daran, dass der CEO gut arbeiten kann. Und das heißt, das ist schon auch eine valide Argumentation, aber in der Kommunikation natürlich beliebig schwer zu sagen, der mochte die Leute nicht. Und da gibt es viele andere Beispiele von Tool-Anbietern, die halt irgendwie Best Friends sind von irgendwie dem CTO oder COO oder wie auch immer. Und dann sagt man halt, okay, das Tool muss halt jetzt flächendeckend eingeführt werden, weil das halt ein Freundschaftsdienst war. Und auch solche Sachen sind schwer zu kommunizieren. Und das ist den Leuten ja auch bewusst. Und dann werden auf einmal Argumentationen erfunden und das Warum ist auf einmal irgendwie bunt ausgemalt. Und das merken die Menschen natürlich. Und das
Oh.
merken die insbesondere dann, Chris, wie du es gesagt hast, wenn die partizipativ auch nicht in den Prozess eingebunden waren, sondern wenn die vor vollendete Entscheidung gestellt werden.
Genau, und das als große Überraschung eher daherkommt, die
Genau.
sich eben schwer nachvollziehen lässt und mit so einer halbseitigen Begründung, wo man sich denkt, hä, das klingt irgendwie komisch, weil wäre das so gewesen, wären doch da irgendwie Gespräche im Vorfeld gelaufen. Ist spannend, wie viel quasi Offenheit und Wahrheit, auch wenn sie schmerzt, vielleicht dazugehört zu einer sauberen Kommunikation. Wobei, das muss man ja nur weiterdenken, würde ich sagen. Ja, ist vielleicht hard in the face zu sagen, hey, wir haben halt einen neuen CTO und der mag eher seine Leute, auf die er sich verlassen kann, statt sich in ein neues Umfeld einzuarbeiten und muss halt schnell einen Impact geben und deswegen verabschiedet er sich jetzt von folgenden dreien. Das klingt vielleicht nicht so schön, aber wenn das die Wahrheit ist, dann müsste man ja eigentlich nur weiterdenken und sagen, okay, was mache ich denn mit den dreien? Was ist denn meine Verantwortung? Wie gehe ich jetzt damit um? Was für Perspektiven biete ich denen? Das kann man ja,
ja
geschickt flankieren, so dass es eben ja immer noch eine harte Wahrheit ist, aber eine, ja, wo man sagt, vielleicht ist es auch eine Chance für die Leute, die ja dann auch nicht gewollt wären. Und das ist ja auch kein schönes Gefühl für niemanden. Wir haben beim letzten Mal schon über psychologische Sicherheit gesprochen. In Zukunft werden wir mal noch über emotionale Sicherheit sprechen. Das wegzuignorieren hilft ja nichts. Also sich eher zu fragen, okay, guck mal, wie groß der Impact eigentlich ist. Das ist nicht nur eine reine Reorga. Hier geht es um viel tiefere auch Sorgen, Nöte und Bedürfnisse der Leute.
Ja, wenn das natürlich gesichtswahrend möglich ist, dann wäre das schön.
Ja.
In der Realität, in der Praxis ist es oft herausfordernd.
Ja, und schlechte PR, sowohl nach innen als nach außen.
Ja. Also im Idealbild würde man sagen, es ist eigentlich so eine Holacracy. Alle dienen ihrem Zweck des großen Ganzen. Aber in Wirklichkeit sind es meistens doch sehr bürokratische Unternehmen, wo die Pyramide halt ihre Struktur hat. Und sobald man da irgendwie an der Struktur schraubt, gibt es Verluste und Gewinne und
da hilft auch dann das Thema Einsicht. Also ich versetze mich mal in die Lage rein und ich hatte auch schon ähnliche Situationen, wo es einfach klar war, okay, jetzt ändert sich hier Chef oder Chefin, jetzt ändert sich die Organisationsstruktur, jetzt sollen Stellen gestrichen werden, dass ich schon den Grund sachlich nachvollziehen konnte, warum das so ist, bis hin zu, warum die Person gegangen ist und jetzt halt leider jemand anders daherkommt, wo ich nicht so gut connected hatte bisher oder keinen guten Eindruck hatte. Da war für mich schon auch klar, das wird nicht spurlos an mir vorübergehen. Und vielleicht ist es dann auch okay zu sagen, naja, dann denk doch du schon auch mal mit. Wie sieht denn die Zukunft, die Rolle für dich hier im Unternehmen aus? Was reizt denn dich noch? Weil keiner will, dass dann da nachher nur an der Stelle in der Rolle, dass alles so bleibt, wie es ist, unter jemandem, mit dem man eigentlich gar nicht gerne zusammenarbeitet. Über die reine Einsicht erstmal von der Sachebene zu kommen, macht wahrscheinlich Sinn. Und ich führe so langsam, merkst du vielleicht dahin, warum ich dieses Why, How, What dann doch nicht so entscheidend mag, beziehungsweise mir fehlt da eine Dimension. Hast du eine Idee, was mir fehlt?
Nee, sag's mir.
Das Who, weil wenn ich drauf gucke auf unsere vier Ebenen der Überzeugung und auf unser Modell, dann haben wir das Why reflektiert in der ersten Ebene der Überzeugung, wo es eben um Zielausrichtung, genau dieses Weg von hinzu, umzu.
Rationales Verständnis.
Rationales, grundsachliches Verständnis, diese Einsicht, diese Rationale, auf die ich gerade geritten bin. Das How ist ja nachher stark dritte Ebene, so Lösbarkeit, Leistbarkeit. Wie machen wir das? Und das What ist nachher, lass den Worten Taten folgen. Also was passiert? Welche Ergebnisse purzeln raus? Woran erkenne ich das? Wie kann ich das messen? Wie merken wir, dass wir Wirkung erzielen, beziehungsweise dass das, was wir vorhatten an Reorganisation, jetzt auch eintritt? Und Ebene 2 ist halt nicht reflektiert in diesem Why, How, What, drei Schalen Modell. Und ich denke mir, wenn
Ebene 2 bedeuten emotionale Bedeutung.
Emotionale Bedeutung, das Who, wen spreche ich eigentlich mit dieser Why, How, What Story an? Change Story und Intention. Und du hast ja auch gesagt, hey, wenn ihr dann reingeht und ihr sollt ein Newsletter schreiben, dann sind die Fragen, okay, was soll denn damit transportiert werden? Worauf fußt denn das Ganze? Wen spricht eigentlich dieser Newsletter an? Gibt es einen Newsletter für verschiedene, jetzt sage ich mal, Hierarchieebenen oder Zielgruppen, Personas oder wie wir auch immer die nennen? Es wird schnell klar, du musst auf vielleicht Führungsebene bis hin zu Entscheiderebene, VP, Management, CFO, CTO, anders kommunizieren als nachher Shopfloor oder ganz operative, von Assistenz bis Leute im Werk oder in der Logistik, die einen Gabelstapler bei Danone im Lager fahren zum Beispiel, da muss diese Change Story anders ausfallen, weil die gucken ja anders auf die Veränderung und sie betrifft sie auch anders. Ja, also vielleicht haben die mit der Personalie, du sagst es, beim letzten Mal waren es 11, 12, 14 Hierarchieebenen, mit der Personalentscheidung 13 Hierarchieebenen drüber, und das ist denen wahrscheinlich reichlich egal. Aber wenn jetzt trotzdem Stellen eingespart werden sollen, Kosten reduziert werden, Effizienzen gesucht werden, neue Dienstleister dazukommen, und wir springen gleich mal in die Beispiele rein, dann hat das ja, dann muss ich diese Geschichte anders aufdröseln.
Es gibt da ein sehr, sehr schönes Bild, damit hausieren Protzki insbesondere, die haben Atka erfunden und so weiter. Ja. Also, und zwar zeigen die ein Bild von dem Unternehmen vorher und nachher, also vor dieser Transition oder Transformation, und zeigen aber im Prinzip dieses Unternehmen als eigentlich ja die Summe der Menschen. Mhm. Also die meisten modernen Unternehmen haben natürlich auch Assets im Sinne von irgendwie Gebäude und Fabriken und Patente und so weiter. Aber das wäre alles nichts ohne die Menschen, die es auch bedienen können und verstehen und so weiter. Mhm. Das heißt, großes Asset moderner Unternehmen ist die Mitarbeiterschaft. Und wenn man die mal als Summe der Teile nimmt oder als Einzelelemente, dann muss man natürlich auch bei einer Transformation es schaffen, diese Personen möglichst auch mit in dieses neue Sollbild zu bringen, dieses neue Zielbild des Unternehmens. Und jetzt kann man sich das vorstellen wie so ein Schweizer Käse. Wenn am Ende ich natürlich ein paar verliere, dann ist am Ende das Bild löchrig. Dann fehlen da an strategischen Stellen, wenn man Pech hat, wichtige Leute. Und daher ist es so wichtig zu identifizieren, was sind denn die Personen, die ich auch in diesem neuen Gefüge unbedingt brauche und die essentiell sind, damit das Unternehmen funktioniert. Mhm. Die vielleicht sogar auch besser dastehen am Ende als vorher oder deren Wünsche eher erfüllt werden.
Spannend.
Und vielleicht, ich meine, das sagen nicht viele laut, aber manchmal möchte ich auch andere loswerden. Ja. Manchmal möchte ich natürlich auch eine kulturelle Veränderung einleiten, die vielleicht eher leistungsorientiert ist, die anpassungsfähiger ist oder. Das bedeutet halt auch, dass man es vielleicht Menschen ungemütlicher machen will, die sich gerade eher ausruhen und die eher ein gemütliches Leben haben. Und man möchte oft einfach zeigen, okay, dieses Zielbild oder das Bild, was ich aufzeigen möchte, ist das Zielbild, muss ich mir ganz bewusst sein, welche Personen haben da ganz wichtige Rollen in diesem Zielbild und wie schaffe ich das da, keinen Schweizer Käse zu erzeugen, wo halt das Zielbild löchrig ist auf einmal, weil ich die Leute auf dem Weg verloren habe in dem Prozess.
Ja. Und das ist ja häufig so die Schattenorganisation, die es neben dem offiziellen Organigramm gibt. Die lange dabei sind oder sehr viel Einfluss haben, die sehr, an denen sich sehr orientiert wird, weil sie vielleicht auch einen hohen Expertenstatus haben oder einen hohen sozialen Status und einfach trustworthy persons sind, also Leute, die einfach alles mitbekommen. Ich mache das Beispiel von der Rezeptionistin bei Danone. Die hat halt früh jeden begrüßt und jeden verabschiedet. Und die war für alles Mögliche da, für alle möglichen Fragen. Die wussten natürlich so unglaublich viel. Und natürlich sind solche, ich nenne sie mal Change Agents, diese Schlüsselpersonen extrem wichtig, auch wenn sie vielleicht in der Hierarchie nicht weit oben aufgehangen sind und in der Payroll nicht die Riesenbeträge jeden Monat überwiesen bekommen. Für Flurfunk, für sozialen Kit, für soziale Dynamiken unglaublich wichtig. Ja. Arbeitet ihr dann gezielt, also gibt es da eine Methode, um diese Person zu identifizieren und dann, wie setzt man die gezielt ein? Das ist eine sehr platte, pauschale Frage, aber hast du Erfahrungswerte im Umgang mit solchen Personen, erst identifizieren, dann mit ihnen umgehen?
Was man da halt machen möchte, ist natürlich irgendwo ein Stakeholder-Mapping, Stakeholder-Analyse, wenn man sagt, okay, ich habe da eine gewisse Personengruppe, die möchte ich mir ganz spezifisch anschauen. Das mache ich oft so für die Führungskräfte, dass ich halt im ersten Schritt mal sicherstelle, dass die wichtigsten Führungskräfte, dass ich deren Motivatoren verstehe und weiß, wie ich mit denen umzugehen habe. Der zweite, wichtigere Schritt ist dann eigentlich zu überlegen, was sind so die Stakeholdergruppen? Wer ist eigentlich wie von der Veränderung beeinflusst? Man kann sich das so vorstellen, dass man sagt, sobald ich eigentlich weiß, was ich verändern muss, kann ich mir ja auch überlegen, für wen sich was wie stark verändert. Und da spricht man dann von dem sogenannten Change Impact. Mhm. Also wie groß, wie wie materiell, wie viel Einfluss hat die Veränderung auf das Leben potenziell der einzelnen Personen? Und wo man immer ein bisschen vorsichtig sein muss, ist, wenn ich Gruppen bilde, dann mache ich das ja entweder anhand von so Personas oder ich sage, ich habe gewisse Rollen oder ich schaffe halt immer irgendwie eine Art von Durchschnitt. Also immer irgendwie so eine Art von, ja, ich versuche da halt so eine Art abstrakte Person zu schaffen, die ich mir halt leicht vorstellen kann oder eine Personengruppe anhand von gewissen Rollenmerkmalen.
Ja.
Und da muss man natürlich immer aufpassen, dass Individuen oft ausreißen aus ihrer Rolle. Also wenn ich an den oder die typische EntwicklerInnen denke, dann heißt das nicht, dass das Karohemd und Brille dabei ist. Es mag sein, dass es häufig so ist, aber halt leider nicht immer. Also was ist leider? Nicht immer, ne? Sondern, und wenn ich mir an die Sales-Person denke, kann auch eine introvertierte Person bei sein und so weiter. Also das bedeutet, dieses Durchschnittziehen von Personen ist manchmal gefährlich, weil ich dann einen gewissen Anteil der Personen außen vor lasse oder nicht bedenke.
Ja.
Und deswegen kann es helfen, dass man sich so Repräsentanten schnappt. Also
Ja.
eher so eine Person aha im Design Thinking. Oder halt einfach, wie du sagst, die Rezeptionistin als echte Person, die auch einen Namen hat. Und dann überlege ich mir, okay, was bedeutet das jetzt für diese echte Person? Und wenn ich das gut durchschaut habe, dann kann ich das vielleicht auch übertragen auf andere Personen in ihrem Umfeld.
Gehen wir mal in das Beispiel rein, um es konkret zu machen. Jetzt habe ich da den Kunden, der seine komplette Consulting-Truppe in zwei Teams gesplittet hat, zwei Subteams, um sich Richtung Kunden präziser aufzustellen, um auch intern, weil es einfach gewachsen ist, nicht zu viele Direct Reports bei einer Person aufgehängt zu haben. Was ich festgestellt habe, ist, die beiden Head-Offs jeweils dieser Teams, die Teamleitungen, guckten Richtung Geschäftsführung. Ja, ist doch irgendwie alles, bei euch hat das doch angefangen. Kommuniziert das doch auch bitte. Und die Geschäftsführung hat sich aber erhofft, dass die neuen Teamleads jetzt stark in die Führung gehen und auch in die Kommunikation und ihr Bild von der Intention und der Realität, die neu sein wird, die sich einstellen soll, der Ziele, die dahinter stecken, das zu kommunizieren. Und am Ende des Tages ist ein halbes Jahr lang schlecht bis gar nicht kommuniziert worden. Hast du da eine Empfehlung? Also was wurde verpasst an der Stelle? Weil dort wurde sehr stark davon ausgegangen, wir wollen, dass eine Person alles kommuniziert. Vielleicht, weil die Organisation noch recht klein ist, in Summe vielleicht 30 Leute. Wäre es richtiger gewesen, das zu kaskadieren?
Also kaskadieren ist immer eine gute Idee. Wenn ich natürlich aber eine Gruppe habe, bei der ich potenziell alle beim Vornamen kenne und wo ich mir auch noch die Namen der Partnerinnen und Partner merken kann, so diese 30 Personengruppen, sage ich mal, ne? Das ist so eine Schwelle. Da kann ich noch mit jedem Einzelnen sprechen. Da kann ich auch noch alle in einen Raum setzen und eine Diskussion führen. Ich glaube, da brauche ich nichts zu kaskadieren.
Okay.
Was man natürlich schon kaskadieren kann, ist die Botschaft selber. Was verändert sich konkret? Weil wenn du jetzt sagst, wie ist das, die zwei Teams haben sich gesplittet, das heißt, die haben natürlich dann potenziell natürlich auch andere Arbeitsfelder, andere Dinge, auf die sie sich richten müssen und natürlich vielleicht auch Arbeitsinhalte, die dann wegfallen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Es geht hauptsächlich Richtung Kunden. Also welche Kunden werden wie gesplittet, um da auch Branchen besser und auch Lösungen besser anbieten, gezielter anbieten. Nicht mehr alle machen alles, sondern die eine Gruppe Fokus auf die Kundengruppe mit den, sage ich mal, Produkten und Dienstleistungen, die andere in die andere Richtung. Genau.
Ja, so, und da würde ich sagen, da kann ich mit allen Personen einzeln sprechen. Da kann ich auch alle in einen Raum nehmen, da kann ich auch gemeinsam workshoppen und dann sollte man das auch tun. Wenn ich das Ganze jetzt überlege, okay, angenommen, ich hätte das jetzt über mehrere Abteilungen, über mehrere Standorte, über verschiedene Regionen und so weiter, da kann ich halt irgendwann auch nicht mehr physisch alle zusammenholen und da kann ich auch nicht mehr so einfach eine offene Diskussion führen. Dann muss ich halt Mittel und Wege finden, dass ich trotzdem einen möglichst hohen Grad der Partizipation erreichen kann. Und diese Partizipation aber dann halt dort stattfindet, wo auch die Veränderung ist. So, So, und vielleicht nochmal, um zu dieser Thematik zurückzukommen, was da jetzt eigentlich hinsichtlich des Change Impacts spannend ist, ist eigentlich die Sache, wie verändert sich deren Leistungsbewertung und Arbeitsinhalte? Weil angenommen, ich bin Expertin, Experte für Thema ABC und mir wird jetzt gesagt, wir splitten jetzt das Team, damit bist du jetzt nur noch für Thema A und B Expertin. Und eine ganz andere Person auf der anderen Seite wird jetzt das Thema C übernehmen. Dann bedeutet das aber mal, dass ich halt einen Teil von dem, wofür ich stehe, wo ich gut drin bin, wo ich vielleicht auch viel meiner Arbeitszeit und Energie und Ressourcen investiert habe, jetzt wertlos ist. Und das ist durchaus nicht zu unterschätzen. Also im ersten Moment sagt man halt, ja, du, die Abteilung werden halt nur so ein bisschen, da verändert sich nur der Fokus ganz leicht. In Realität nehme ich Menschen Teil ihres Zwecks in der Arbeit.
Ja, also verstehe ich total, denn kann ja, also A, Expertise, also Expertenbereiche, zu denen ich jetzt nicht mehr zugeordnet werde, obwohl ich es ja immer noch bin. Und dann vielleicht auch Kunden, die da weggenommen werden, Teams, die zerrissen oder gesplittet werden. Gesplittet wäre der nette Begriff, zerrissen ist dann die Realität, so fühlt sich es dann halt an. Das bringt mich ja dazu. Also mich hat nie jemand gefragt, kannst du quasi unterstützen? Ich habe mir ja nur retrospektiv gefragt, hätte ich mich quasi mal anbieten sollen? Und was hätte ich dann gemacht? Und von dem, was du jetzt sagst, hätte ich weggenommen, dieses Big Picture hätte schon die Geschäftsführung übernehmen können. Aber was es nachher auf Arbeitsebene bedeutet, wie wir unsere Arbeitskreise, Kundenzuordnung, Arbeitsverteilung splitten, wie sich da der Fokus verlagert, beziehungsweise wir uns eben neu aufstellen, operativ. Das hätte von den neuen Teamleitungen kommen müssen und das Verständnis hätte oben zwischen Geschäftsführung und Teamleitung entwickelt werden müssen, damit klar ist, A, dass es kommuniziert wird durch die Teamleitung und was und wie sie sich das vorstellen, dass es sein soll, damit es so aus einem Ton ist, aus einem Guss und keine Widersprüche entlang der Kaskade entstehen. Hätte ich jetzt besser gefunden, als dass die Geschäftsführung sagt, ich spreche mit jedem Einzelnen, weil dann hätten sie so ein bisschen dieses partizipative Prinzip, was du sagst, ausgehebelt. Ja, man kann sagen, es sind nur 30 Leute, die kenne ich alle bis hin zu Partnern, wo die wohnen und sonst wie, und die sind lange dabei. Ich kann die ja schon erreichen, aber schöner wäre es ja gewesen, wenn Big Picture, Geschäftsführung und die Teamleads mehr auf der operativen Ebene, weil die müssen ja auch operativ jeden Tag zusammenarbeiten. Berichten, arbeiten ja viel enger zusammen, wenn das so gelaufen wäre und damit eine geteilte Verantwortung auf unterschiedlichen Ebenen entstanden wäre. Ja. Gehen wir mal ins nächste Beispiel, wo dieses große internationale Team auf einmal von drei Standorten auf zwei reduziert wird und vier Leute wirklich gehen und vier neue aufgebaut werden von einem Team, was sowieso nur neun umfasst. Wie würdest du da den Impact bewerten?
Ja, das ist natürlich mit der größte Impact, den du haben kannst, ist eine Standortveränderung.
Okay.
Also natürlich klar, wenn ich persönlich entlassen werde, ist natürlich der persönlich größte Veränderung der Arbeit, die überhaupt möglich ist. Und kurz danach kommt halt das Thema Standortveränderung, weil ich habe ja mein komplettes Leben nach meinem Standort ausgerichtet, sei es Freundeskreises, sei es Schule, Kita, wie auch immer. Und natürlich auch meine Partnerin, Partner, die halt auch an einem gewissen Standort vermutlich ihre Arbeitsstelle hat. Das heißt, wenn ich jetzt auf einmal woanders hin muss, dann bedeutet das vielleicht noch nur, dass ich einen längeren Arbeitsweg habe oder vielleicht irgendwie ein neues Auto brauche oder ein neues Fahrrad oder wie auch immer. Aber bis hin zu dem Punkt, dass ich umziehen muss.
Ja, total.
Und genau das Gleiche natürlich auch, wenn jetzt andere Personen auf einmal dazukommen, die vielleicht morgens tendenziell schlechter gelaunt sind, weil sie erst eine Stunde Auto gefahren sind. Das hat massive Auswirkungen und ist durchaus was sehr viel Begleitung
Ja.
bedarf, wenn man so Standortveränderungen
Ja,
macht.
ich spüre es förmlich. Ein sehr enger, guter Freund von mir, mit dem habe ich studiert und den kenne ich mehr als mein halbes Leben mittlerweile. Der ist jetzt nach Seattle gezogen. Und wir haben uns zweimal genau deswegen getroffen, weil er meinte, hey Chris, das ist einfach, es startete mit einer tollen Promotion-Idee meines Arbeitgebers, wofür ich auch echt brenne und überhaupt und echt Bock drauf habe auf den Job und auf den Kunden, die Verantwortung, alles. Es ist so ein Riesengeschenk und gleichzeitig sehe ich, es betrifft jeden einzelnen anderen Lebensbereich, den ich habe. Und das überfordert mich gerade total, Weil aus Jobsicht bin ich meinem Chef sofort um den Hals gefallen, habe gesagt, ja, mache ich. Und dann stehe ich vor meiner Frau und weiß es eigentlich gar nicht zu erklären, weil auf emotionalen Connect-Ebene zur Familie, Frau, Freundeskreis, Verwandtschaft, alle, die sich auch bisher um die beiden Kinder mitkümmern konnten und da sind, rausgerissen in, wir sind jetzt nur noch zu viert auf uns gestellt und du hast große Karrierepläne. Was passiert denn dann mit uns? Also es war überhaupt nicht einfach. Und dass man da dann nicht rein sachlich argumentieren kann, ist, ja, ich kann es total nachfühlen. Und dass das der größtmögliche Change Impact ist.
Und das unterschätzen viele Unternehmen,
Ja.
genau gerade auch bei dieser Back-to-Office-Bewegung.
Ja.
Jetzt ist ja Post-Corona, Post-Covid-Zeit von vielen wieder der Wunsch da, dass die Mitarbeiterschaft mehr ins Büro kommt. Viele haben sich jetzt aber über 2, 3 Jahre anders eingerichtet. Ich kenne viele, die sind umgezogen, die sind aufs Land gezogen und haben gesagt, du, das ist ja toll mit diesem Remote-Work, das wird ja vermutlich bleiben. Ich ziehe zu meiner Familie auf dem Bauernhof, wo auch immer hin, wo ich mich wohlfühle. Weil ich ja nicht mehr so gebunden bin an den Office-Standort. Und dir sagen auf einmal viele Chefs, du, wir hätten jetzt aber gerne bitte dich wieder montags morgens hier im Meetingraum. Und das ist eine ähnlich große Veränderung, ne? Das ist wirklich eine radikal große Veränderung. Es war vorher natürlich durch diese Krise irgendwo verständlich, argumentierbar. Da ist ein Virus und deswegen gehen wir nicht gemeinsam ins Büro. Das haben alle, also fast alle, rational gut verstanden. Und jetzt aber zu sagen, nee, jetzt müsst ihr bitte wieder alle montags morgens im Büro erscheinen oder bitte nur genau montags und mittwochs oder sowas. Also das ist ja nicht erklärbar. Das ist ja nicht rational leicht verständlich. Es mag Pro-Argumente geben, aber es gibt auch viele Argumente dagegen. Aber ich weiß das von SAP, die das gerade sehr, sehr stark wieder forcieren, dieses Back to Office. Und da gibt es Kündigungsgründe dafür und da gibt es auch Misconducts dagegen, also im Prinzip mittleres Management, die halt sagen, liebe Mitarbeiter, Mitarbeiter, ihr müsst euch da nicht dran halten. Das ist so eine Regel, die haben die sich da oben ausgedacht. Ich werde da nicht so genau drauf achten. Das heißt, auf einmal zerfällt eigentlich diese ganzen Grundsätze der Bürokratie hinsichtlich, dass Regeln eingehalten werden müssen, sind, also ich finde es äußerst spannend zu beobachten, aber hinsichtlich einer Veränderung wirklich, das ist wirklich eine drastische Veränderung, die da
Total.
passiert.
Bis hin zu auch Erwartungen. Ich meine, manche sind vielleicht genau in dieser Corona-Zeit gehired worden und da hieß es ja, du kannst von überall aus arbeiten, that's the new thing. So arbeiten wir. Auf einmal ein neuer Chef sagt, nee, ich will euch wieder im Büro sehen und so. Und du denkst dir, hey, das haben wir doch alles. Erwartungen am Anfang, als ich eingestellt wurde, abgeglichen. Jetzt soll ich doch wieder ins Büro, bis hin zu, mir ging das so. Ich war ja lange auch in der Beratung und mir war das Reisen dann irgendwann genug. Ich hatte ge das Gefühl, ich hatte das jetzt. So, und dann habe ich eben da bei Danone angefangen und es hieß ja einmal im Monat, schaust halt im Werk in Brüssel vorbei und ab und an in Spanien auch noch. Da sind deine Produkte, die produziert werden. Ich so, fein, das ist ein guter Mix. Sehe ich mal was Neues, bin ab und an unterwegs, aber nicht mehr jede Woche. Und dann änderte sich irgendwann nach einem Jahr der Scope, mein Verantwortungsbereich, hin zu auch Co-Manufacturer, also Lohnhersteller, die Danone zuarbeiten, auch zu betreuen, dort Projekte zu betreuen. Und zwar in Benelux. Und auf einmal war ich jede Woche unterwegs und ich dachte mir, an welcher Stelle haben wir eigentlich das vergessen, dass wir darüber gesprochen haben, dass ich nicht so viel reisen will. Und mir haben die Projekte unglaublich Spaß gemacht und neue Leute kennenlernen, kennst mich, stehe ich total drauf. Aber ich saß jedes Mal im Flugzeug und war so innerlich zerrissen und gleichzeitig, weißt du, nach 2 Jahren Kanada und vegane Sportler, Nahrungsergänzungsmittel und der ganzen Outdoor-Bewegung und mehr, naja, meine Sustainability-Gedanken, mein grünes Herz ist gewachsen. Und dann sitze ich da im Flieger und denke mir, es kann doch eigentlich nicht sein, dass ich jetzt zu diesem ganzen CO2-Footprint der Bevölkerung auf diesem Planeten beitrage. Und es ging dann eben auch nicht mehr lange gut. Es waren dann viele Gründe, die dazu geführt haben, dass ich dann da raus bin, weil es einfach zu meinem Lebensstil gar nicht mehr gepasst hat. Ja. Und jetzt ist noch eine Frage, die mich umtreibt, weil es einen anderen Kunden umtreibt. Der dachte sich, ah, wie clever, es organisatorisch bietet sich so an. Ich lege 4 Firmen zusammen unter einer neuen Brand. Also die können weiterhin, Expertise bleibt, Kunden bleiben, alles bleibt. Nur der Name ändert sich. Überraschenderweise, das Feedback, was mich so erreicht war, hat, ist, Jetzt ist uns erstmal bewusst, wie sehr wir uns mit dem alten Namen identifiziert haben. Also vorher hat sie ja gefragt, hier große Identität mit dem Namen, Markenverbundenheit und so, hey, welche Marke? Komm, wir sind IT-Dienstleister, sorry. Aber jetzt wird ein neuer Name vergeben und alle so, naja, ein neuer Name ist jetzt, darauf hatten wir nicht gerade gewartet. Ist ein neuer Name noch krasser als ein Organisationsstandort? Veränderung, weil es richtig in die Identität und das eigene Selbstverständnis und Selbstbild reingeht?
Ich finde es eine super spannende Frage und super spannendes Thema, weil wenn man sich mal überlegt, was ein Name ist, ist es ja vor allem so, man spricht im Marketing so von wie so einem Lesezeichen. Ne? Also wenn ich jetzt mir überlege, was ist der Unterschied zwischen Pepsi und Cola, würde ich sagen, eigentlich ist es rein faktisch ein sehr, sehr ähnliches Zuckergetränk. Aber was dahinter an Image steht, an Kindheitserinnerungen, an Jahren an Werbung, die man irgendwie so reingezimmert bekommen hat, dann merkt man, dass hinter einem Namen auf einmal so eine ganze Identitätswelt steht und dass das sehr viele Verknüpfungen hat zu vielen Dingen, vielen Emotionen und Erinnerungen und so weiter.
Ja.
Und das ist natürlich bei Unternehmen genauso und insbesondere bei dem Unternehmen, für das ich mich identifiziere. Und da ist natürlich eine Namensänderung dann vor allem krass, wenn ich das Gefühl habe, dass sich damit auch meine Identität ändert.
Ja.
Und das ist ja zum Beispiel bei so Zukäufen ist es häufig so, dass ich halt sage, okay, ein Unternehmen wird gekauft, ein Team wird gekauft, ein Branding verändert sich. Damit man halt das zum Beispiel anders bewerben kann, damit das auch besser zusammenpasst in jetzt vielleicht irgendwie diese Group, in die das eingeordnet wird oder sowas. Wenn diese Identität sich ändert, dann muss ich ziemlich viele gute Argumente finden, warum die neue Identität besser ist als die alte.
Mhm.
Wenn die neue mit eher negativen Assoziationen verbunden ist, dann tut das richtig weh, so einen Namen zu ändern.
Ja.
Wenn aber die Assoziationen vielleicht ähnlich gut sind, vielleicht sogar ein paar neue, tolle Dinge mit sich bringen, dann werte ich ja meine Identität als MitarbeiterIn damit auch auf.
Ja, lass mal noch eine andere Perspektive drauf bringen. Du spielst ja eine Band. Ich war selber schon auf Konzerten von dir. Suntans, richtig?
Ja.
So, mit dem Namen kam wahrscheinlich der Chris, euer Leadsinger, um die Ecke.
Ja, er ist im Prinzip Suntans. Also,
ja.
Das Spannende ist ja, wenn ich einen Namen erklären muss, dann ist es natürlich auch schon manchmal herausfordernd. Wenn man jetzt sagt, wir hatten ja auch mal für unser Buch andere Namen im Kopf. Das sollte ja auch mal 4 hoch 2 heißen. Und 4 hoch 2 ist halt so erklärungsbedürftig. Da verbindet man halt keinerlei Zusammenarbeit oder modern oder Teamprojekte, wie auch immer mit. Ne? Und ich glaube, dass es bei Bands natürlich vielleicht sogar Teil, also du kannst, es ist, bei der Coverband kannst du es machen. Da kannst du sagen, wir sind die Funk-Johnnies, ne? Dann weißt du halt, was du kriegst, so, ne? Bei vielen modernen Bands ist es natürlich schwer zu sagen, hey, ich verbinde jetzt mit Red Hot Chili Peppers, kann ich nicht sagen, dass ich jetzt da wüsste, was da für eine Musik dahinter ist, außer ich habe eben diese Assoziationen und diese Erinnerungen, die ich damit verbinde.
Ja.
Und deswegen baut man sich als Band ja auch so eine Identität über die Zeit auf.
Ja.
Über natürlich die Musik, aber natürlich auch sehr, sehr viel Begleitendes, was damit einhergeht. So.
Ja.
Und eine Bandnamensänderung ist eigentlich undenkbar. Eigentlich ist die Band dann eine andere. Also es gibt wenig Beispiele, wo eine Band das geschafft hat.
Ja.
Ganz spannendes, was ich gerade beobachte, ist, ich glaube, zwei von Radiohead, die haben sich jetzt unter The Smile neu zusammengebracht. Ähnliche Musik, aber natürlich ist mit Radiohead diese Dreierkonstellation so stark verankert gewesen, dass wenn eine Person da irgendwie wechselt, dann kann das nicht mehr Radiohead sein.
Ja.
Insofern ist es schon spannend, das Thema Name. Und wenn ich natürlich jetzt an Unternehmen denke, ja, dann verbindet man schon, glaube ich, auch was mit dem Namen. Auch wenn man jetzt tendenziell sagt, du, das ist das, wo ich halt meine 40 Stunden absitze und die mir mein Gehalt überweisen. Aber na, ich glaube, für viele ist das schon ein Thema.
Witzig, erinnert mich an meine Oasis-Zeiten und irgendwann haben sich ja Liam und Noel getrennt. Und letztens kam wieder eine Nachricht von einem sehr guten Freund von mir, der war in Berlin in der Columbia-Halle und war bei Liam. Und alle erwarten immer noch, das ist jetzt ewig her, dass die sich getrennt haben, wenn sie zu einem Liam oder Noel-Konzert gehen, dass die einfach Oasis-Songs spielen. Also
Ja.
ja, es ist so prägend gewesen, man connectet es so sehr, man weiß natürlich, it's not the same, aber irgendwie will man es trotzdem wieder haben. Also es zeigt, wie stark man dran hängt und wenn man selber betroffen ist. Also wenn der Chris von Euroband auf einmal um die Ecke kommt und sagt, hey, die Leute schreiben das immer falsch und wir sind die Satans, irgend andere machen Satansbraten draus, keine Ahnung, die checken das einfach nicht. Und das nervt mich, weil ich fühle mich da verletzt, weil das hat ja einen Grund, warum das so heißt. Ich will, dass wir jetzt anders heißen. Wie würdest denn du als normales Bandmitglied dann reagieren? Also von innen drauf geguckt?
Ich glaube halt, so ähnlich wie ich es abstrakt versucht habe zu erklären, wenn das irgendwie zu einem guten Zweck ist, wenn das
Ja.
rational verständlich ist und der Identität zugute kommt,
Ja.
dann ist das sicherlich was Gutes. Wenn ich das Gefühl habe, du, das verstehe ich nicht, das gefällt mir nicht, das passt nicht zu mir und zu der Band, dann ist das schwierig,
Ja,
ja.
there you go. Und bist du dann tief drin in den Assoziationen, den spontanen, negativ wie positiv, versuchst halt den Sinn da drin zu finden, und bist eben ganz stark auf dieser zweiten Ebene der Überzeugung unterwegs, ganz stark im Blick auf sich selber. Was macht das mit mir? Letztes Beispiel, gehen wir mal raus aus der eigenen Organisation hin zu Lieferant ändert sich. Ein Dienstleister ändert sich, weil ich hatte jetzt das Beispiel, Trainings werden einfach neu ausgeschrieben, neuer Trainingspartner, komplettes neues Trainingshaus wird da jetzt hinzugezogen. Die Trainer gibt es nicht mehr, die alle vorher 4, 5 Sterne bekommen haben, Ansprechpartner andere, alles aus einer Kostendrucksituation. Die Idee war nicht, den besseren Lieferanten zu finden, sondern den günstigeren. Was macht das mit einer Organisation, wenn ein Lieferant, ein Dienstleister ausgetauscht wird?
Was hat's denn, hast du da was gehört von denen? Also bin ich gespannt, weil ich glaube, da gibt es auch verschiedene Facetten.
Ja.
Man könnte erstmal meinen, dass es erstmal sehr transaktional ist. Die haben ja hoffentlich vertraglich festgehalten, was der Leistungsumfang ist, so SLAs und so weiter, wird man sagen, eigentlich müsste das genau das Gleiche sein. Vielleicht hat man da hier und da nochmal genauer hingeschaut und bisschen Kosten gespart und dadurch ist vielleicht die Leistung auch ein bisschen geringer.
Ja.
Ansonsten wird man ja sagen, müssen die professionell sein, muss das einfach vonstatten gehen.
Ja.
Aber vielleicht haben sich da ja auch persönliche Verbindungen geschaffen, also sowohl menschliche Beziehungen als auch gewisse Gewohnheiten, die damit einhergingen und so weiter. Wie ist das? Hast du da irgendwas gehört?
Ja, das ist es halt, wenn's ein Lieferant für irgendeine Verpackung ins Werk gewesen wäre und du bist nicht der Einkäufer, der mit dem Verpackungslieferanten verhandelt, dann hast du eben diesen persönlichen Bezug gar nicht. Hey, dann wird halt, also solange die Spezifikation gleich ist, ob ich jetzt die Palette mit der Verpackung von der Firma oder mit der anderen da ans Band fahre, ist mir egal, also solange sie dich auf dem Band selber gleich verhält. Wenn es aber genau um sowas geht wie Trainings, Coachings oder auch Dienstleisterrichtung, hey, wir haben einen Entwickler dazu gekauft, verlängerte Werkbank, klingt jetzt abfällig, aber genau wie du sagst, die haben jetzt ein Jahr, anderthalb, zwei miteinander zusammengearbeitet, da ist eine persönliche Beziehung entstanden und ganz viel Wissen zwischen den Tools und Zeilen und zwischen dem Org-Chart und die Backen werden jetzt aufgeblasen, weil sie sagen, boah, jemanden onboarden, das alles erklären, wieder dieser emotionale Hub, die auch zu connecten, weil unser Anspruch ist nicht, dass die irgendein anonymer Service-Level-Ticket-Provider sind, sondern dass die eng mit uns zusammenarbeiten und wir müssen sie richtig erstmal einstellen auf unsere Arbeitsweisen. Die verstehen so viel nicht, bis die richtig laufen können, ist ein Jahr rum. Das ist die große Angst derjenigen, die jetzt operativ den Preis für die Einsparung auf rein vertraglicher Ebene zahlen, also die pusten ganz schön die Backen auf.
Ich habe während des Zivis im Krankenhaus gearbeitet
Ja.
und war in der Medizintechnik. Und eine große Aufgabe ist, dass man verschiedene medizintechnische Geräte halt dann einsammelt im Krankenhaus. Dann werden die verpackt und zur Inspektion oder jetzt muss mich da draußen vielleicht jemand korrigieren, was da genau gemacht wird. Aber im Prinzip kriegen die noch einen Aufkleber und werden einmal, weiß ich nicht, gewartet, inspiziert, gereinigt, wie auch immer. Und kommen dann halt wieder zurück. Ist im Prinzip dasselbe Gerät, hat nur einen neuen Aufkleber drauf. Und bei dem favorisierten Anbieter und Dienstleister für dieses Krankenhaus, der hat immer so ein kleines Päckchen Gummibärchen mit reingelegt. Also kennst du diese ganz, ganz kleinen Päckchen Gummibärchen, die man oft so kostenlos irgendwo kriegt?
Ja.
Da war halt je Päckchen ein so ein Ding da drin.
Ja.
Und das war der gesetzte, favorisierte Anbieter dafür, ne? Weil du halt genau wusstest, jeden Tag gibt es 2, 3 so Päckchen, das heißt 2, 3 so Gummibärchen-Dinger.
Ja.
Damit ist die Versorgung mit Süßigkeiten für das Team sichergestellt. Und das sind vielleicht auch, um es mal aus der anderen Seite zu sagen, wenn ich eine Dienstleistung habe,
ja,
dann sollte ich sehr, sehr viel Energie darauf setzen, genau diese Beziehungen aufzubauen und zu pflegen und metaphorisch gesprochen die kleinen Gummibärchen immer mal wieder irgendwo zu platzieren und natürlich auch diesen Locked-In-Effekt zu erzeugen, dass ich halt sage, ich binde mich da an meine Kundschaft,
ja,
indem ich einfach da eine intensive Beziehungsebene aufbaue.
Ja.
Weil die wieder neu aufzubauen, ist energieintensiv, ja.
Das ist ein schönes, starkes Signal. Stell dir vor, das wird auch so artikuliert. So, wir wissen, wir sind die Neuen. Wir wissen, ihr hattet einen Dienstleister, mit dem ihr lange zusammengearbeitet habt, Vertrauensverhältnisse aufgebaut habt, Beziehungen aufgebaut habt. Wir wollen nicht, dass das ein Jahr dauert, bis wir an der Stelle sind. Wir kümmern uns darum. Wir haben Verträge, ja, das sind die sachlichen Dinge. Doch wir sind auch Menschen und wir arbeiten auch gerne mit den Leuten in unserer Umgebung zusammen oder wollen das gerne, das ist unser Anspruch. Und da werden wir auch rein investieren. Was eine tolle Botschaft. Ich glaube, wenn das ein neuer Dienstleister signalisiert, ist das auch so ein Aufatmen. So, die Backen gehen auseinander, man kann sich zurücklehnen und sagen, oh, wie schön, dass die das auch so sehen.
Ja.
Dass man dafür auch in diesem ganzen Anbieter- und Ausschreibungsprozess ein Gefühl entwickelt, wie kann man auf der Ebene auch symbolische Zeichen setzen, bis hin zu am Anfang viel Präsenz, wirklich Nähe aufbauen, damit neben der Kompetenz eben auch eine Vertraulichkeit entsteht über wir kennen uns, wie, auf uns kann man sich verlassen, wir sind da, gerade in schwierigen Phasen und das ist ja zweifelsohne eine und wir sehen auch eure Interessen. Um ganz schnell diese Vertrauensbeziehung aufzubauen. Die muss ja nicht persönlich gleich sein oder privat, sondern wirklich professionell Vertrauensbeziehungen aufbauen, weil es eben ein Miteinander ist und kein Nebeneinander her. Ja. Ich fände das ein schönes Ende. Auch zeitlich, glaube ich, sind wir in einem guten Rahmen. Magst du noch was ergänzen, bevor wir abbinden?
Ja, ich möchte nur ergänzen, dass ich das toll finde, dass wir ja jetzt über so Veränderungs- und Transformationsthemen sprechen. Das hatten wir ja vorher so ein bisschen ausgeklammert bei dem Thema moderne Zusammenarbeit und dem Buch, was wir geschrieben haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass viele der Erfolgsrezepte, über die wir auch schon in dem Podcast gesprochen haben, auch punktuell anwendbar sind. Also wir haben gesprochen über das Thema Zielausrichtung. Man kann sicherlich auch das Thema Schlüsselerfolge da reinnehmen im Sinne von, was muss ich wirklich erreichen und schaffen, damit das Ganze ein Erfolg wird, bis hin zu Reviews, Retros und so weiter. Und deswegen Shameless Plug an der Stelle, unser Buch doch nochmal herzuschnappen, auch wenn es um große Veränderungen geht, moderne Zusammenarbeit im Haufe Verlag erschienen. Und ich glaube, dass das eine wertvolle Ressource ist, auch für das Thema Transformation und Veränderungen gestalten.
Ja, also ich glaube, das können wir wirklich mit breiter Brust, weil wir haben auch über die Affektbilanz gesprochen und über Visualisierung, auch das covert das. Wahrscheinlich, wenn wir es noch mehr drauf angelegt hätten, hätten wir auch andere Erfolgsrezepte noch auspacken können. Doch ich denke, die 4 Andockpunkte sind schon mal ein super Einstieg, um zu differenzieren, wie tief reicht denn der Change Impact? Wie weit muss ich da reingucken? Wen gilt es besonders zu identifizieren und einzubinden, auch in die Kommunikationskaskade, um nicht zu denken, ja, hey, aus meiner Perspektive ist das nur ein Orga-Change, machen wir eben und dann geht es einfach so weiter wie vorher, hoffentlich nur effizienter oder besser oder was auch immer sich dran versprochen wird, sondern dass man auch das bewusst gestaltet, so wie wir Zusammenarbeit auf täglicher Ebene bewusst gestalten, eben auch die Veränderung, die einer Zusammenarbeit immer unterliegt, auch zu gestalten. Kontinuierlich einfach gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir eine Basis haben, strukturell als auch emotional, um unser Bestes leisten zu können und zu wollen. Die letzten Worte gönne ich dir.
Vielen Dank. Also vielleicht noch der Hinweis, falls du uns zum ersten Mal gehört hast, dann folgt doch gerne dem Podcast, folgt doch gerne dem YouTube-Kanal. Und ansonsten wünschen wir dir viel Freude und Leichtigkeit in der Zusammenarbeit.